moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Marc, herzlich willkommen. Wie geht's dir im Lockdown?
Wunderbar, ja, alles gut. Wie geht's dir, Richard?
Boah, mehr als gut. Fantastisch gut. Weihnachtsendspurt. Die Kunden dampfen, wollen alle in den Urlaub, wollen, dass alles erledigt wird und dementsprechend rotieren die Dienstleister im Kreis. Wie sieht's bei dir aus auf der Arbeitsroute? Bist du schon im Urlaub?
Ich habe das gemacht, was hoffentlich viele deiner Kunden auch schon getan haben. Ich bin seit heute im Urlaub. Wunderbar.
Wahnsinn, wahnsinnig gut, wahnsinnig gut. Ja, ich glaube, nächste Woche lassen wir es auch langsamer angehen. Aber bevor es in die nächste Woche vor Weihnachten geht, nehmen wir jetzt natürlich nochmal eine Folge auf. Wann wir die Folge veröffentlichen werden, ist so ein bisschen Mystery. Ich glaube, dass wir sie zwischen den Jahren reinhauen, weil ja, wenn sich jeder vollgefuttert hat zu Weihnachten und der Ranzen spannt, dann kann man sich, glaube ich, ganz gut einen Podcast auch mal anhören. In diesem Sinne haben wir, wie auch schon das letzte Jahr, ein ganz, ganz spannendes Thema und wir wagen natürlich den Blick in die Glaskugel. Online-Marketing-Trends 2021. Was könnte es anders sein zum Jahreswechsel? Ein spannendes Thema aus vielerlei Hinsicht. Ich glaube, in der Online-Marketing-Welt ist trotzdem einiges passiert. Vielleicht sogar mehr als in einem Jahr, wo alles normal gelaufen wäre. Von daher glaube ich, dass man sich in der Folge viel, viel Inspiration hoffentlich rausholen kann. Marc, bevor wir jetzt einfach mal loslegen mit unseren Tipps, wie hast du das Jahr online-marketing-technisch wahrgenommen? Was war für dich neu? Was hat sich gehalten? Wie hast du es erfahren?
Ich sag's ja nicht gerne, aber dein Blick in die Glaskugel war ja, glaube ich, schon für dieses Jahr ganz, ganz gut. Ich habe mir auch nochmal angeguckt, was du auch da viel prognostiziert hast. Also einmal Context versus Content. Ich glaube, das ist immer noch Thema, dass gerade es wichtiger wird, den Content in den Kontext zu setzen. Ich denke, dass, ansonsten widersprichst du mir, das machst du ja immer ganz gern. Aber ich glaube, das war eine der maßgeblichen Dinge, die ich so mitgenommen habe. Podcasting wird immer beliebter. Ich denke mal, da hat auch Covid-19 ein bisschen was dazu beigetragen, in jedem Fall. Ich habe das Gefühl, dass fast jeder einen Podcast macht. Wenn meine Mutter mich jetzt Weihnachten anruft und sagt, sie will einen machen, wird es mich nicht überraschen, obwohl die ihr Handy nicht gut bedienen kann. Aber gut, ja. Dann kam noch WhatsApp und Co. mit dazu, TikTok auf dem Vormarsch, da denke ich mal, ja, ist auch einiges passiert. Ja, und Videocontent, ich glaube, unbestritten,
fast,
ne? Das wird
fast
immer
schon
mehr.
Fast schon der neue Gold-Standard-Videocontent. Ja, ich glaube, natürlich konnten wir letztes Jahr nicht absehen, wie auch, wie dieses Jahr tatsächlich Corona-technisch geworden ist. Aber ich glaube, viele von den Sachen, die wir letztes Jahr thematisiert haben, die natürlich auch viele andere thematisiert haben, es ist jetzt natürlich nicht so, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten, aber vieles davon ist, glaube ich, wahr geworden, wenn man sich in den wenn ich in unseren Instagram-Feed schaue, und da einfach mal sehe, was da jeweils immer neu gepostet wurde. Ich glaube, da passiert extrem viel. Wir haben Leute, die nutzen das Erklärformat für sich. Wir haben Leute, die nutzen das Swipe-Format. Wir haben Leute, die interviewen andere Leute. Aber was alle gemeinsam haben in dieser kleinen Community, ist, glaube ich, eben genau der Fakt, dass viel Kontext aufgebaut wird, viele Mehrwerte geliefert werden. Und vor allem, ja, ich will nicht sagen, es angekommen ist, dass man Content produzieren muss, um wahrgenommen zu werden. Aber ich glaube, da sind alle schon einen großen Schritt nach vorne gegangen. Also in diesem Sinne, mein Nummer 1 Trend. Und wir eröffnen jetzt gerne, wie beim letzten Mal, einfach auch ein spannendes Ping-Pong. Also mein Nummer 1 Trend überhaupt ist Social Media Marketing selbst. Das klingt jetzt ein bisschen plump und hahaha. Aber was in diesem Jahr passiert ist, vor allem als die Corona-Krise losging, Februar, ja, Januar, Februar, ja. März, so.
Genau, ich glaube, also richtig, richtig losging mit Lockdown anschließend, waren wir im März, aber dass man so ein bisschen schon Gefühl aufnehmen konnte, denke ich mal, Januar, Februar, hinterher ist man immer schlauer, ne? Aber ab März wurde es dann brenzlig. Mitte März.
Ja, und ab da natürlich war bei uns auch so ein bisschen Bammel, wie natürlich bei vielen anderen Online-Marketern. Doch was dann geschehen ist, war fast schon faszinierend. Also die Anfragen in der Zeit für Social-Media-Marketing, für Online-Marketing, für Workshops, für Weiterbildung, wie kann ich meinen Kanal aufbauen, wie kann ich Social-Media überhaupt nutzen, die sind wirklich durch die Decke gegangen. Und wir waren natürlich teilweise auch überrascht von den, ich will jetzt mal sagen, von den Interessensgruppen, die auf uns zugekommen sind, also von wirklich vom totalen Beginner, dem wir natürlich auch, so ehrlich muss man als Agentur sein, dann auch teilweise abgeraten haben, mit Social Media zu beginnen, weil da viele Parameter nicht gestimmt haben, bis hin zu den schlafenden Riesen-KMUs, die teilweise extrem große Umsätze machen und trotzdem sich jetzt erst die Frage gestellt haben, was kann man denn mit Social Media eigentlich so machen und was für mich so dieser eklatante Weckruf war, beziehungsweise was ich dann wahrgenommen habe, gerade im Einzelhandel haben extrem viele Leute verstanden, ach so, Social Media kann ich tatsächlich auch für die Kommunikation mit meinen Kunden nutzen, weil viele mussten den Laden zumachen, danach durften sie teilweise oder unter bestimmten Bedingungen wieder aufmachen und hatten natürlich aber keinen Weg, mit ihren potenziellen Kunden zu kommunizieren, weil sie eben keine Social-Media-Präsenz hatten. Und da haben sie dann gemerkt, jetzt verstehe ich, wofür Social Media in Frage kommen kann. Für dich, ich weiß nicht, hast du die Zeit nach dem ersten Lockdown oder hast du dich währenddessen so ein bisschen mit Unternehmen über Social Media auseinandergesetzt oder war das für dich in dem Fall auch nicht relevanter?
Nee, jetzt nicht, also nicht konkret, aber mein Eindruck war auch, dass dort doch deutlich mehr Bewegung ist und ich habe jetzt gerade auch nochmal diese Bitkom-Studie rausgesucht, wo halt so 843 Internetnutzer ab 16 Jahren befragt wurden und die sagen halt, dass sie halt vermehrt soziale Medien nutzen, so, ne? Also 3/4 nutzen das noch intensiver als eigentlich vor der Krise. Und das war jetzt so mein subjektiver Eindruck und der wird jetzt natürlich mit dieser Studie halt objektiv auch nochmal bestätigt, ne? Du wirst es an der Front noch viel besser sagen können.
Ja, absolut. Also ich glaube, die Sophistication hinsichtlich Social Media ist auf jeden Fall ein immenses Level gestiegen, wo man jetzt einfach nicht nur darüber redet, oh, muss ich das jetzt haben oder ist das ein nice to have, sondern wo die Leute wirklich am Überlegen sind, wie kann ich das effektiv in meinen Marketing-Mix integrieren und wie kann ich hier wirklich gute Inhalte schaffen, weil Überraschung, meine Konkurrenten machen es an den meisten Stellen eigentlich auch und wie kann ich da jetzt den Anschluss finden und was damit natürlich einhergehend ist, die ganzen Messen, die zum Beispiel abgesagt wurden, ich meine gerade du wirst es wissen, die ganzen Printmagazine, die vielleicht in dem Zusammenhang nicht gedruckt wurden, da wurden nicht nur 1-2 Euro gespart. Und wenn man dann in die sozialen Medien reingeht und merkt, oh, ich erreiche eigentlich für 100 Euro extrem viele Leute mit beispielsweise Facebook-Ads, das öffnet einem dann schon die Augen, ne? Genau, so vom Trend her, glaube ich, darauf aufbauend, und das haben wir so in der Einleitung schon so ein bisschen angerissen, dieser Trend, wirklich eigene Inhalte zu kreieren und sich selbst in Szene zu setzen, seine eigenen Stärken und seine eigene Kreativität zu nutzen, ist, glaube ich, mittlerweile auch auf einem völlig neuen Level. Also klar, TikTok ist für mich nochmal so ein Extremum. Ich hatte ein nettes Gespräch mit der Daniela, wo sie die gleichen Inhalte zum Beispiel auf TikTok und auf Instagram Reels gepostet hat. Und auf TikTok war die Reichweite natürlich um Vielfaches größer. Was natürlich alle gemeinsam haben, man muss sich irgendwie in Szene setzen, um im Kopf zu bleiben. Und gleichzeitig muss man da aber auch nicht irgendeinen Quatsch machen, gerade nicht als Tierarzt oder Veterinär, sondern es geht halt darum, Inhalte auf kreative Art und Weise zu präsentieren. Für dich als eigentlich nicht intensiver Social-Media-Konsument, hast du Reels und klar, TikTok hast du dich ein bisschen beschäftigt. Wie wirkt das Ganze auf dich?
Ja, du hast es eben mal schon einmal angedeutet. Also ich glaube, es ist echt immer eine Frage auch da, wo will ich halt hin? Ja, will ich jetzt so eine große Reichweite auf einmal kreieren mit meinen Beiträgen oder will ich das recht zugeschnitten für meine Community machen und oder für das Klientel, was so ein bisschen drumherum gestreut ist, ne? So, dass der, da mal ganz kurz zu sagen, wenn jetzt man sich auch über, sag jetzt mal, über Tiere halt unterhält und sagt, naja, aber da hat die und die Praxis eigentlich mal einen ganz, ganz schönen, ganz netten Beitrag gemacht, gucken dir doch mal an. Damit hat man natürlich auch nochmal Reichweite geschaffen, aber natürlich was völlig anderes, als wenn man da, sag ich jetzt mal, was etwas Abgefahrenes, Hyperkreatives auf TikTok macht, was jetzt quasi einmal around the world geht, ja. Das ganz sind klar, ja zwei das, paar das verschiedene ist. Schuhe halt mit dabei.
Ich meine, du warst ja damals bekannt als König der Laufenten. Jetzt, wenn du die heutigen Möglichkeiten siehst, einfach die über Instagram, um jetzt einfach mal bei Instagram zu bleiben, weil ich glaube, dass in der Praxis das sowieso die meisten nutzen. Könntest oder welche Wege könntest du dir vorstellen, wie man Reels zum Beispiel einsetzen könnte oder Instagram Stories, um sich da gut darzustellen? Hättest du das damals genutzt?
Boah, ich glaube damals nicht, weil ich da noch mit anderen Dingen irgendwie beschäftigt gewesen bin. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das kann aber auch sehr eine Typfrage sein, das mal eben nur so auszuprobieren und so mal zu gucken, weiß nicht, das wäre jetzt nicht so meins, sondern ich würde mir schon dann eher eine Strategie zurechtlegen. Also ich will jetzt nicht immer sagen, man braucht direkt einen Redaktionsplan. Ich glaube, so dick würde ich es jetzt auch nicht aufziehen. Aber zumindest mal sowas wie so eine Art Mini-Story oder so ein umschnittene Kontinuität würde ich versuchen zu schaffen.
Ja, das, ich glaube, und da haben die viele von euch, die jetzt hoffentlich auch die Folge sich anhören, natürlich ihre eigenen Formate gefunden, ob das jetzt die Daniela ist oder die Tierarztpraxis Abrudean oder Laura Rose, die da jetzt neue Formate, habe ich letztes Mal gesehen, testet mit den Reels. Also ich glaube, so wie du sagst, da kann jeder sich auf eine Art und Weise verwirklichen, wie er es eben für richtig hält. Und genau das macht, glaube ich, den Kanal so spannend.
Magst du vielleicht noch ein paar Basics zu Reels kurz sagen, dass man so das einordnen kann?
Ja, also Instagram Reels ist im Grunde im typischen Instagram- und Facebook-Style haben sie Reels natürlich kopiert von TikTok. Also das ist sehr, sehr gleich. Da kann man einzelne Sequenzen zusammenschneiden. Da kann man Sachen mit Filtern überlegen und Musik hinterlegen. Da kann man extrem kreativ werden. Da kriegt man, wenn man da mal so ein bisschen auf YouTube schaut, wie andere Leute das machen, kriegt man da auch total crazy Videoschnitte hin, ja. wo für den User jetzt wirken, als wäre es irgendwie Hollywood-Style. Was bei Reels einfach super interessant ist aktuell, ist natürlich die erhöhte Reichweite, die es im Algorithmus genießt. Und wenn man auf seinen eigenen Suchfeed schaut, dann wird man sehen, dass entweder links oben oder rechts oben in der Ecke mittlerweile nicht nur Bilder sind, sondern eben diese Reels auch in der Suchfunktion gepusht werden. Und das ist natürlich super spannend. Reels selbst sind, glaube ich, total, ja, ich will nicht sagen easy, aber man kann sich schnell damit anfreunden. Das ist auf jeden Fall viel, viel einfacher, als wenn man jetzt irgendwie ein Videoschnittprogramm sich aneignen wollen würde. Ja. Und deswegen nutzen das, glaube ich, die Leute, weil das super spannend ist.
Ja.
Was mich jetzt natürlich zum nächsten Trend bringt, also ich weiß, dass wir letztes Jahr schon sehr, sehr positiv über Instagram gesprochen haben, weil da einfach die Welle auch losging Richtung Instagram und Instagram hat nach wie vor wachsende Userzahlen. Mittlerweile ist die Durchdringung der Altersgruppen natürlich wieder nach oben gesetzt. Das heißt, da geht es schon in die Richtung Facebook, dass es bald hoffentlich alle Zielgruppen durchdrungen hat. Für mich ist Instagram mittlerweile gerade für diese Branche der absolute Kern der eigenen Social-Media-Strategie. Also das, der Christian Gabrielse hat es in der letzten Folge, glaube ich, sehr, sehr gut zusammengefasst. Auf Facebook kriegt man mit den gleichen Inhalten völlig andere Reaktionen. Und so wie er es beschrieben hat, auf Facebook sind so ein bisschen die Stänkerer und auf Instagram ist so eine ganz positive Energie und alle haben irgendwie Lust, miteinander zu interagieren und sind super happy. Und ich glaube genau, das ist so der Spirit, den Instagram mittlerweile auf die Straße bringt. Also wenn ich mir als Marketer anschaue, was es da mittlerweile für Möglichkeiten gibt, also man hat normale Posts, man hat normale Videoposts, man hat IGTV, man hat mit den Reels eine neue Möglichkeit, kreativ zu werden. Und jetzt gibt es natürlich die neue Version oder das neue Feature Instagram Guides, das eigentlich nichts anderes ist wie eine, ja, wie eine Landingpage auf Instagram, wo aber auch Inhalte von anderen Personen kuratiert werden können. Und gerade dieses Landingpage-Feeling gibt einem dann nochmal eigentlich alles in einem. Also fast schon Webseite, Social-Media-Plattform und Kommunikationsplattform wie WhatsApp in einem. Und das, das ist für mich extrem faszinierend. Weiß ich nicht, wie du...
Hast du denn irgendwie so einen Eindruck, also das, was der Christian da beschrieben hat, vielleicht eine Erklärung oder kannst du das bestätigen oder so eine grobe Einschätzung dazu?
Ja, ich glaube halt immer, es ist immer so die Frage, und Instagram wird sicherlich auch den Punkt irgendwann erreichen, wo die Leute auch eher zu Stänkerern werden, aber es ist ja wie... Mit welcher Einstellung geht man auf eine Plattform und was für Inhalte erwartet man dort? Und ich glaube, Facebook ist mittlerweile für viele die Plattform, die einfach täglich mehrfach geöffnet wird. Und gerade die ältere Garde, die später zu Facebook dazugekommen sind, nehmen das Ganze weniger als hippe Social-Media-Plattform, sondern eher als... Ja, ich will schon fast sagen, Informationskanal oder okay. fast wie irgendeine Zeitung, die man täglich in die Hand bekommt. Und da wird natürlich mit einem sehr kritischen Auge an vielen Stellen die Dinge bewertet. Und ich glaube, gerade wenn man in Gruppen und so unterwegs ist, wo teilweise auch viel, viel Schmodder auch geschrieben wird, da entwickelt man so ein kritisches Auge. Und auf Instagram, was einfach sehr visuell getrieben ist, dass, da werden, glaube ich, andere Bereiche im Gehirn getriggert.
Ja, du, also ich ganz offen ehrlich sagen muss, also ich will jetzt nicht sagen immer, ne, aber so ab und dann habe ich das Gefühl, jetzt ist aber schon wieder ganz ordentlich was an Werbung auf Instagram unterwegs, ne? Also das, ich meine, dafür ist ja so ein bisschen auch da, aber so ein bisschen nervt mich das auch, ja.
Ich meine, was Instagram vor Jahren genial gemacht hat und ich meine, da müssen wir nicht drum rumreden. Deswegen sind die Social-Media-Plattformen, die großen Giganten dort, wo sie sind, sie schaffen es, über einzelne Features eine gewisse Sucht zu erstellen und die Leute von den Verhaltensweisen auf ganz bestimmte Verhaltensweisen zu polen. Und der erste Move, der genial war, den ich damals schon gesehen habe, war zum Beispiel das Story-Feature, dass du von der einen Story, wenn du dir die anschaust, ich schaue mir zum Beispiel deine Story an, dann springt die Story natürlich direkt in die nächste. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Anfang nicht so war, sondern dass es dann direkt geschlossen wurde. Und dann springst du von einer Story zur nächsten und gewöhnst dich dann natürlich daran, dass du da quasi wie dich durchsäppst. Und dass dann mittendrin dann Werbung jeweils geschaltet wird, eigentlich nach jeder Story, ist eigentlich genial, weil es dein Auge daran gewöhnt ist, dass da jetzt wieder was kommt. Wie sich das jetzt natürlich in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird, ob wir vielleicht als Betreiber einer großen Seite dann mit 5000 Followern irgendwann Geld bezahlen müssen, damit unsere Follower keine Werbung mehr sehen, who knows, Aber ich glaube, Instagram ist so dynamisch, hat ständig neue Formate und ich glaube, es bereitet unserer Community speziell einfach auch extrem viel Spaß. Ja? Und wenn wir ehrlich sind, als Tierarztpraxis mit süßen Tieren den ganzen Tag umgeben, da kannst du, glaube ich, einfach viel machen und ständig zwischen interessantem und fluffigen viel gut Content switchen und das macht das, glaube ich, so unglaublich spannend und deswegen auch dieses Jahr der Tipp, unbedingt auf Instagram fokussieren, also wenn auf irgendeine Plattform, dann auf Instagram.
Also du meinst dann für 21?
Genau, für 21, logischerweise.
Gut.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist jetzt vielleicht noch so ein kleiner schwirrt vielleicht noch so ein bisschen unter der Decke, trotzdem glaube ich ganz interessant. Storytelling auf LinkedIn, für mich ein ganz spannender Trend, den man, ja, je nachdem, wie man sich spezialisieren möchte, im Auge behalten sollte. Hast du es gesehen, dass man auf LinkedIn jetzt Stories machen kann mittlerweile?
Ja, ich habe es oben einmal bei mir dann gesehen, dass es halt möglich ist und dachte nur so, okay, krass, irgendwie Copy and Paste jetzt rüber und habe aber jetzt mir da keine Stories gezielt irgendwie angeschaut, weil irgendwie ungewohnt, ja, auf LinkedIn, gehe ich halt nicht hin.
Ungewohnt.
Ich erwarte das da halt nicht, ne? Vielleicht muss ich mich erst mal dran gewöhnen.
Was denkst du, wieso sind die diesen Weg gegangen jetzt mit den Stories?
Ja, ich weiß gar nicht. Ich hätte jetzt ja fast gesagt, auch da bitte wieder Korrektur oder Upgrätschen. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Niveauleiter hoch. Du hast ja vielleicht dann nochmal ein anderes Umfeld oder eine andere Intention, warum du auf LinkedIn unterwegs bist. Auf der anderen Seite natürlich auch immer eine Möglichkeit, dich zu positionieren, dich zu präsentieren und das Ganze halt auch ja in Kontext wieder zu packen, ja, und warum halt nicht, werden die sich sagen, ja, aber hat, glaube ich, sicherlich nochmal, oder denke ich zumindest, eine andere Intention als jetzt vielleicht auf Instagram und ich hoffe erst recht als auf TikTok.
Ja, auf jeden Fall, also bin ich absolut bei dir. Ich war auch so ein bisschen, ja, hab halt mal geguckt und gedacht, interessanter Move, aber wenn ich sehe, was mir mittlerweile immer häufiger auf LinkedIn, und so wird der Algorithmus einfach funktionieren, was da angezeigt wird, da sind ja, ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, da sind ja mittlerweile schon ziemlich viele Freizeitphilosophen unterwegs, die da tiefen Messages zu jedem möglichen Anhaltspunkt versuchen da, also oftmals, nicht falsch verstehen, oftmals sind da sehr, sehr gute Dinger dabei, wo ich mir dann auch denke, wow, sehr, sehr coole Message und sehr, sehr cool aufgebaut. Nur so dieses LinkedIn, was wir noch vor ein paar Jahren gesehen haben, wo du dir dachtest, brauche ich das überhaupt? Ich habe ja eigentlich Xing. Davon ist jetzt eigentlich nicht mehr so viel übrig. Also es geht schon so in die Richtung, hey, Personal Brand und B2B und Inspiration und was weiß ich auf der Business-Ebene. Und ich glaube, selbst so eine, ich meine, LinkedIn, wenn du es dir anschaust, die blauen Farben und wie LinkedIn aufgebaut ist, das ist ja eine sehr, sehr seriöse Plattform, wo du, da hast du ja auch einfach völlig andere Gespräche. Auf LinkedIn wirst du jetzt selten jemanden da irgendwie rumpöbeln sehen oder so, weil halt direkt unten drunter der Arbeitgeber steht. Ja, da wird jetzt keiner irgendwie versuchen, in der Anonymität wie auf Facebook Leute zu beleidigen oder Ideen schlecht zu machen. Ja, außer beim Carsten Maschmeyer. Beim Carsten Maschmeyer drunter geht's als ganz gut ab, aber ich glaube, was LinkedIn da jetzt versuchen wird im nächsten Jahr, ist eben viel, viel mehr zu so einer Lifestyle-Plattform zu werden für ambitionierte junge Leute, die im Berufsleben stehen. Was da jetzt bei rumkommt, das wissen wir, glaube ich, alle nicht. Aber Fakt ist, der Algorithmus wird Selbstinszenierung in den nächsten Monaten mit Sicherheit belohnen.
Ja, und ich glaube halt auch, das ist das Potenzial von LinkedIn, halt einfach da ein bisschen auch hipper zu werden. Und ich sag jetzt mal, ja, ein bisschen mehr Instagram zu werden, habe ich das Gefühl. Yeah. Aber ist jetzt so mein Eindruck. Mal gucken, was draus wird. Beobachten wir. Ja.
Kannst du dir vorstellen, dass du Leads ziehst über LinkedIn, wie du irgendwelche tiermedizinischen Geräte präsentierst und die Leute dann sagen, boah, Herr Dili, das haben Sie so gut gemacht, kommen Sie mal vorbei und verkaufen Sie mir irgendwas Cooles.
Aktuell eher nicht, wäre jetzt auch, glaube, das muss ja auch irgendwie dann A zu einem passen, auch zum Unternehmen. Das glaube ich jetzt, bin ich mir auch sicher, erstmal nicht so unsere Philosophie, dass ich will jetzt nicht sagen, das ist zu plump, aber es ist auf jeden Fall zu unpersönlich, oder mir wäre das jetzt so ein Ticken zu unpersönlich.
Ich glaube mir auch, aber da wird, glaube ich, vieles passieren in den nächsten Monaten. Der nächste Punkt, Trend 5, den wir aktuell sehen, ist absolut das Thema Personal Branding und vor allem in die Richtung mittlerweile Corporate Influencer. Wenn wir ehrlich sind, ist das natürlich kein Trend, sondern eher ein Revival. Also ich weiß noch, als ich mit Social Media Marketing angefangen habe im Jahr 2013, glaube ich, da ging es eigentlich nur um Personal Branding. Du bist eine Marke, du bist deine eigene Marke, du musst deine Marke im Web sein, bla bla bla. Das ist so ein bisschen untergegangen. Ich will nicht sagen untergegangen, aber es wurde einfach weniger drüber gesprochen. Da standen dann eher Sachen wie Content Marketing und hast du nicht gesehen im Vordergrund. Okay. Und gerade durch solche Features wie auf LinkedIn und durch Social Media an sich rückt das extrem wieder in den Vordergrund. Was wir jetzt extrem häufig auch als Frage tatsächlich bekommen von potenziellen Kunden, ist wirklich so dieses Thema Influencer-Marketing auf B2B-Ebene. Für mich super interessant, an vielen Stellen auch super schwer. Ich weiß nicht, kannst du dir Influencer-Marketing in einem typischen B2B, also Business-to-Business-Betrieb vorstellen?
Wollte ich gerade fragen, kannst du mir mal ein Beispiel mal nennen hier, bevor du jetzt wieder komplett in den Online-Marketing-Rap abdriftest? Mach's mir ein bisschen greifbarer, Junge.
Naja, so ein typisches Softwareunternehmen, das zum Beispiel an andere Unternehmen die eigene Software verkaufen will. Also nicht zwischen Unternehmen und Konsument, wie jetzt Adidas mit Sportartikeln, sondern wirklich auf, du bist ja auch eigentlich auf B2B-Ebene unterwegs, ja. Und dass man da jetzt versucht, Influencer einzusetzen oder Influencer zu finden.
Ich sag's mal, so ein für unseren Bereich so ein bisschen ist das natürlich im ganz, ganz Kleinen einmal die Absprache so unter den Kollegen und oder man hat halt unabhängige oder vermeintlich unabhängige Berater, wie zum Beispiel, was weiß ich hier, so Unidozenten oder Referenten, bei denen man sich da mal einen Ratschlag einholt, aber boah, dass man das wirklich im großen Stile aufzieht, das kann ich mir echt, also zumindest gerade und aktuell kann ich mir das so ein Ticken schwierig vorstellen. Ich glaube, dass sich die Tiermediziner-Community untereinander sehr gut austauscht und da wirklich viel dabei ist, aber so wirklich, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, so ein bisschen oben drüber, denke ich, ist die Community auch noch so ein Ticken zu klein. Und was mich aber beruhigt ist, das ist, was meine Mutter immer sagt, ne, es kommt alles immer wieder. Junge, leg das mal weg, schmeiß das noch nicht weg. Ja, das kommt alles wieder.
Ja, das ist extrem spannend. Also ich bin da bei dir. Ich glaube, B2B, Influencer-Marketing ist vielleicht nicht schwerer als B2C, Influencer-Marketing, weil wenn Influencer nicht passt und das nicht gut macht, dann ist es halt einfach scheiße, ja, aber wirklich in so einem B2B-Kontext jemanden da authentisch einzubinden und jemanden wirklich zu einem Supporter der eigenen Marke zu machen. Ich glaube, da fängt dann wirklich richtiges Marketing an, das jetzt gerade im Bereich Influencer-Marketing völlig weggeht von dem, was wir da teilweise sehen mit, hey, ich habe jetzt 100 Euro bekommen, um dieses Produkt in die Kamera zu halten und ich sage jetzt noch 2, 3 gute Dinge drüber. Also ich glaube, gerade im B2B-Bereich, wenn die Losgrößen steigen, da reicht es nicht aus, wenn da ein selbst wenn es ein Fußballer der höchsten Ebene ist, ja, natürlich kann er was Gutes dann über die Marke XYZ sagen, aber dann denkst du dir auf der anderen Seite schon, ja, okay, cool, aber ich muss ja jetzt immer noch eine 5- oder 6-stellige Summe bezahlen, um dieses Ding kaufen zu können.
Ja, aber das sind so auch teilweise so Punkte, die ich eh nicht so ganz verstanden habe, aber das hängt auch, glaube ich, immer stark von so einem Typen ab und um welches Produkt es einfach geht, ne? Wenn ich jetzt da sehe, irgendjemand nutzt das, deswegen kaufe ich mir das Produkt nicht, sondern ich gucke mir erstmal an, wie ist die Performance von diesem Produkt, ja, und dann hole ich mir das. Ist mir egal, ob das jetzt irgendein Sportler halt nutzt oder nicht, um ein konkretes Beispiel zu nehmen. Ja, wenn ich hier meinen Braunrasierer gekauft habe, da ist mir es egal, ob jetzt der Joshua Kimmich mit seinen 3 Bartstoppeln sich da das Ding durchs Gesicht fährt. Ja, aber das hilft mir alles nichts, ja. Da bin ich eher darauf aus, dass die Performance stimmt.
Ja, und ich glaube, so wird es im B2B auch sein. Ich glaube, man muss sich da einfach selbst die Frage stellen, kann ich überhaupt damit irgendwas erreichen? Und wenn ja, in welche Richtung möchte ich denn mit den Reaktionen gehen? Also will ich da wirklich eher markenbildend sein, ohne mir da viel was zu erhoffen? Oder will ich tatsächlich versuchen, Leads zu ziehen über so eine B2B-Influencer-Marketing-Kampagne? Was dann natürlich eine völlig andere Hausnummer ist, so ehrlich muss man sein, ja. Also ich glaube, da muss man, wenn man in dem Bereich lang geht, wirklich mittel- bis langfristige, hochwertige Kooperation anstreben mit Leuten, die wirklich von dem eigenen Zeug überzeugt sind, weil sonst klappt das nicht. Genau, Trend 6, auch hier wieder schon lange ein Trend, aber es muss einfach erwähnt werden, Content Marketing, weil Content Marketing ist nicht nur eines dieser Buzzwords, wo die Leute sagen, das will ich jetzt aber nicht mehr hören, sondern das ist tatsächlich ein Trend, der Sachen verändert, der Leute auf die eigene Seite zieht, der Leute auf die eigene Seite aufmerksam macht, Community bildet, also B2B, B2C, Content Marketing muss einfach mittlerweile in den Köpfen der Leute drin sein.
Das ist auch mein Eindruck, also gerade halt die, sag ich mal, Herstellung von Mehrwerten und Erzeugung von Mehrwerten, das ist, glaube ich, mittlerweile angekommen. Ich glaube, bei der, sag ich mal, etwas jüngeren Generation so oder so und selbst bei den, sag ich mal, etwas gesetzteren Älteren ist das mittlerweile drin und wenn nicht, dann fällt das, habe ich das Gefühl, auch mittlerweile echt auf. Ja, also wenn man da irgendwie da völlig dagegen steuert, dann fällt das mittlerweile auf. Ist auch gut so.
Was bei den Leuten halt mittlerweile, und das ist jetzt von alt, die Jüngeren haben es noch mehr, aber die Alten haben es mittlerweile auch entwickelt, so dieses Bullshit-Radar, was heutzutage absolut nicht mehr funktioniert, ist dieser Gedanke, den viele noch hegen, ich mache jetzt Content, aber ich mache nur ganz, ganz wenig und den Rest, den erzähle ich dann entweder persönlich oder setze es hinter eine Paywall oder so, das funktioniert einfach nicht, weil mittlerweile so viele Leute so gut in dem sind, was sie machen, dass man da sich nicht die Freiheit rausnehmen kann, zu sagen, ja, ich bin in der Offline-Welt, habe ich eigentlich einen ganz guten Kundenstamm und deswegen mache ich jetzt Content-Marketing nur mit angezogener Handbremse. Also da muss man richtig Gas geben und auch wenn es weh tut, auch wenn es viel Zeit kostet. Ich kann jetzt nur von uns berichten, wir haben jetzt unsere Klickzahlen über den Blog und ich muss sagen, während dem Lockdown habe ich schon extrem viel geschrieben, auch für unseren Blog. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nächstes Jahr noch halten kann. Wir haben jetzt unsere Klickzahlen, glaube ich, vervierfacht und wir haben jetzt in diesem Jahr jetzt schon, wir sind jetzt kurz vor Ende Dezember, über 200.000 Leute auf unserem Blog gehabt. Und für uns, wenn man jetzt überlegt, was müsstest du anstellen, dass du zum Beispiel, auch wenn es ein blödes Beispiel ist, in deine Tierarztpraxis statt 1.000 Leute 20.000 Leute reinholst, das wäre ja nicht skalierbar, vor allem hättest du nicht das Personal, aber über Content-Marketing und wenn wir gerade an Telemedizin denken und diese weiteren Monetarisierungskanäle, das kann einfach so super interessant für die Leute werden.
Absolut.
Von daher, ja, eigentlich konträr zu dem, gerade wenn wir jetzt über Facebook und Instagram sprechen, sehr traurig auf der anderen Seite mittlerweile ein Trend, der dazukommt, der Trend Nummer 7, man muss mittlerweile ein festes Ad-Budget einplanen, vor allem auf Facebook. Es ist traurig. Ich höre Kunden, die sich deswegen beschweren, potenzielle Kunden, die deswegen Facebook mit dem Teufel vergleichen. Warum kriegen wir nicht mehr so viel Reichweite wie früher? Es hilft alles nichts. Der Algorithmus schränkt die eigene Reichweite extrem ein. Ja, macht auch Sinn von Facebook. Die haben über die Jahre die Leute auf die Plattform geholt und jetzt lassen sie die Leute dafür bezahlen. Man kommt nicht drum rum.
Ja, aber wäre eine andere Herangehensweise zu sagen, okay, wie wir es schon so oft gesagt haben, ne, Facebook ist tot, also lasse ich jetzt einfach mal links liegen und mach einfach nur Instagram und sag Haladrio mit Facebook.
Interessanterweise sind wir, glaube ich, mit unserem Podcast in einer Branche, wo du damit tatsächlich noch wegkommen würdest, ohne da jetzt große Schrammen draus zu ziehen. Mhm. Das Problem ist natürlich, dass Instagram zu Facebook gehört. Die wurden ja vor Jahren akquiriert und das Muster wird das gleiche sein. Ne?
Aber das muss man sich ja jetzt mal so ganz kurz nochmal vor Augen führen. Ne? Also für diejenigen, die dann draußen sich den harten Aluhut aufziehen und Sorge um jedes einzelne Datenschnipsel haben, aber einen Facebook-Account bei Instagram noch lesen und am besten in 5 WhatsApp-Gruppen sind. Also ich meine, allein schon aus den 3 Quellen, die alle in ein Unternehmen laufen, glaube ich, da kann man schon recht ordentliches Profil errechnen.
Ja, wobei das jetzt natürlich wieder auf einem anderen Blatt Papier steht, aber Um bei dem Punkt zu bleiben, was wir jetzt mittlerweile mit Kunden wirklich auch machen, ist zu sagen, so, du hast ein Budget zum Beispiel von 300 Euro für Ads im Monat, wir nehmen davon jetzt 50 Euro und pushen zum Beispiel 4 Beiträge im Monat XY, zum Beispiel von 8 oder von 12. Und wir pushen diese Beiträge inmitten von Leuten, die der eigenen Seite schon folgen. Weil die logische Folgerung ist natürlich, du investierst extrem viel, du investierst monatlich Geld da rein, dass neue Leute mit Page-Likes dazukommen. Aber es bringt dir ja dahingehend nichts, wenn diese Leute durch die verringerte Reichweite auf einmal deine Inhalte nicht mehr sehen. Da entsteht ja keine Kundenbindung. Und ich glaube, da sollte man umdenken, weil was bringen mir 8000 Page-Likes, die auch noch steigen 52 Wochen lang, wenn die Interaktionsquote aber extrem niedrig ist. Also da sollte man, glaube ich, umdenken und einfach mal ausprobieren, was geschieht, wenn man mal einen Beitrag nur Personen, denen die eigene Seite gefällt, wenn man den mal für 5 Euro pusht, wenn man das auf Facebook und Instagram macht, da wird man, glaube ich, recht schnell spannende Effekte sehen und Leute, die eigentlich nie mit den eigenen Beiträgen interagieren, plötzlich einen Kommentar da lassen sehen. Und das muss man beobachten und das kann man auch für sich selbst mit ganz, ganz wenig Mitteln rausholen.
Das ist eigentlich auch interessant, ne? dass man aufgrund, sag ich mal, also auch der Simplizität dieser Plattform da reingeht, dort auch was kreiert und es am Ende nachher so verstrickt und so verworren ist, dass man eigentlich schon dort bezahlte Dienste in Anspruch nehmen muss, damit man überhaupt nicht nur die Reichweite generieren kann, aber gleichzeitig halt auch immer wieder an der richtigen Stelle präsent ist. Das ist schon, also vom Geschäftsmodell her Hut ab, ja.
Extrem gut, ja. Und ich meine, das ist so der Punkt, ne, dass Facebook auf der einen Seite die Unternehmen dazu holt und in den eigenen Kosmos holt und auf der anderen Seite aber ganz klar auf seiner Jahreshauptversammlung dann sagt, wir sind primär eine Seite, wo sich private Menschen mit ihren Freunden und ihrer Familie austauschen. Und das heißt im Umkehrschluss natürlich, was der Mr. Zuckerberg da gesagt hat, ist, dass Unternehmen in dieses Bild eigentlich nicht reinpassen und deswegen eine verringerte Reichweite bekommen und dann halt natürlich durch gute Inhalte dazu kommen müssen, dass dass so die typische Champions League, sage ich, ist immer, wenn Unternehmensinhalte so gut sind, dass du deine Freunde drunter verlinkst, weil es zum Beispiel lustig ist oder sonst irgendwas, aber eben auch durch Investition von Ad-Budget. Und Facebook, ist es tot oder nicht oder wird es dadurch tot sein? Ich meine, die Umsatzzahlen in den letzten Quartalen, Gewinn haben wir jenseits der 10 Milliarden US-Dollar und das kann man sich auf Statista zum Beispiel anschauen und ja, da wird noch einiges gehen und ich glaube, was bei Facebook auch gehen wird, ist in den nächsten Jahren wirklich die ganz großen Unternehmen, die da jetzt noch nicht aktiv sind und noch nicht große Ad-Budgets investieren, wenn die noch dazukommen, wenn auf einmal Daimler anfängt, hart Facebook-Ads und Co. zu fahren, dann wird das alles nochmal viel, viel teurer und dann sehen wir uns vielleicht den Zeiten, die wir aktuell haben, dann doch entgegen, weil aktuell ist es noch recht günstig. Genau, kommen wir zum Trend Nummer 8. Ganz klar das Thema Content Recycling. Content Recycling hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht gar nicht zusammenhängend an oder passt gar nicht zusammen, aber es bei einem zweiten Blick, wenn man sieht, was da gemeint ist, merkt man, das passt sehr, sehr gut. Dadurch, dass wir jetzt natürlich alle damit beschäftigt sind, immer mehr Content zu produzieren, immer mehr Inhalte pro Woche zu machen, wird es natürlich immer schwerer, tagtäglich unique, also einzigartige Inhalte zu kreieren. Und das sollte man auch nicht machen, weil das extrem viel Zeit kostet und man immer wieder in diesen Prozess kommt, dass man nachdenken muss und was mache ich jetzt und wie soll ich da rangehen? Da hilft Content Recycling. Und was Content Recycling sein kann, ist, dass man einen Inhalt, ich sage jetzt mal zum Beispiel, um es praktisch zu halten, Marc, wenn man jetzt zum Beispiel unseren Vortrag vom DVG-Kongress letztes Jahr analysieren und zum Beispiel stückeln würde in einzelne Bereiche und daraus jeweils einen Social-Media-Post machen würde. Das wäre typisches Content-Recycling, weil da ist man an dem Punkt, dass man zum Beispiel nicht einfach diese PowerPoint-Präsentation auf LinkedIn hochlädt und dann einmal einen Link raussendet, sondern macht 20 Inhalte draus und hat zum Beispiel 10 Wochen lang Content damit.
Ja, herzlichen Dank. Das war jetzt so plastisch, dass sogar ich mir das vorstellen konnte, weil ich ja beim Vortrag dabei war.
Du hast zwar die Hälfte des Vortrags geschlafen, aber du warst dabei. Ja. Und ich glaube, wenn man diese Denke einfach auf seine anderen Bereiche überträgt, also zum Beispiel, wenn ich einen Blogpost habe, wir haben zum Beispiel ein Thema 28 Content-Ideen, da könnte natürlich in Theorie jede Content-Idee ein eigener Post sein und zum Beispiel 14 Wochen lang montags und freitags veröffentlicht werden.
Ich glaube auch, der Punkt dabei ist nochmal, also das eine klar, wie das Wort ja eigentlich auch schon sagt, ne, recyceln, das heißt, ich habe irgendwie schon mal was gemacht und bringe das jetzt quasi nochmal in einen neuen Mix oder einen anderen Kanal nochmal mit rein. Auf der anderen Seite genauso vielleicht auch nochmal, finde ich einen wichtigen Punkt, sich nochmal zu überlegen, wenn man gerade da dort was kreiert hat und will das dann veröffentlichen, muss das eigentlich jetzt alles sein? Oder sind es nicht vielleicht irgendwie Teil 1, 2, 3? Ja, weil ich glaube, gerade in unserer, also bei den Tiermedizinern herrscht es immer vor, das ziemlich genau alles zu machen, weil wir so ein bisschen Hang zum Detail haben und eher einen Ticken mehr als zu wenig zu machen. Und vielleicht, weiß nicht, aber vielleicht auch deine Einschätzung halt bei dem einen oder anderen Beiträgen, auch wenn es um Content geht, vielleicht wäre der kleinere Happen auch okay gewesen und es wäre dann halt in der Sequenz gewesen, in mehreren Sequenzen.
Ja, absolut. Also ich meine, wenn ich jetzt an meine Zielgruppe denke als Unternehmen, dann müsste es mir doch 100-mal lieber sein, dass jemand ein Content-Teil komplett konsumiert und sich denkt, oh, wann kommt jetzt der Teil 2 dazu, als wenn jemand jetzt, sage ich jetzt mal, einen Post öffnet und dann merkt, scheiße, ich fahre jetzt seit 15 Minuten Straßenbahn und bin aber immer noch nicht am Ende und muss jetzt aussteigen und konsumiere es dann halt nicht. Also ich glaube, da muss man auch verstehen, wie sich die eigene Zielgruppe im Alltag bewegt und wie man denen entsprechend das Leben, so ehrlich muss man sein, auch vereinfachen kann. Das eigene Leben wird dadurch ja auch im Grunde vereinfacht, weil wenn man jetzt darüber nachdenkt, okay, vielleicht hole ich mir eine Hilfe, die mich beim Content Marketing unterstützt. Wenn man jetzt zum Beispiel eine super PowerPoint gemacht hat oder ein Webinar oder sonst irgendwas, ist es meiner Meinung nach viel, viel einfacher, wenn man zum Praktikanten sagt, nimm jetzt einfach mal diese PowerPoint-Präsentation und versuch daraus 20 einzelne Content-Pieces zu machen, als wenn man den jetzt hinsetzt und sagt, ja, denk dir einfach mal coole Sachen aus und sag mir mal in einer Stunde, wie weit du gekommen bist und dann brainstormen wir nochmal und im Endeffekt haben wir dann vielleicht eine Idee. Also ich glaube, da kommt man auch in ein anderes Level von Produktivität, ja. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man faul werden muss und nur noch recycelt, aber es kann einfach ein sehr, sehr guter Weg sein, um den eigenen Redaktionsplan zu füllen.
Ja klar, und ein bisschen auch, sage ich mal, ressourcenschonend.
Absolut, also kann man nur empfehlen, vor allem wenn es darum geht, wirklich ein hohes Pensum an Postings pro Woche zu halten. Trend Nummer 9, den haben wir, glaube ich, vorhin schon so ein bisschen angeteasert, aber das sehe ich jetzt natürlich auch immer häufiger, vor allem auf LinkedIn, dem eigenen Unternehmen, der eigenen Marke ein Gesicht geben. Also ich glaube, da ist unsere Branche, damit meine ich jetzt wirklich die Tierärzte und Veterinäre, auch viel, viel, viel stärker als andere Branchen. Also da sehe ich immer wieder Beiträge von Tierarztpraxen, wo neue Mitarbeiterinnen, Praktikanten vorgestellt werden, das Team hinter dem ganzen Unternehmen gezeigt wird und das siehst du mittlerweile viel, viel häufiger. Also ich glaube, diese Zeiten, wo man, wir reden jetzt über eine normale Unternehmensgründung, diese Zeiten, wo du vierstellige, fünfstellige Summen investierst, um erstmal das Logo zu entwickeln. Also ich bin der Meinung, dass du mittlerweile, ich meine, wir hatten wie lang kein Logo? Ein Jahr lang? Du brauchst eigentlich kein Logo. Du kannst direkt loslegen. Du versuchst, deine Zielgruppe mit deiner Marke, mit deinem Gesicht, mit dir anzusprechen und dann kommst du da schon recht weit, oder?
Ja, sehe ich auch so. Ich meine, gut, wir haben jetzt auch nicht so allzu viel Wert darauf gelegt, das mit und auf ein Logo zu warten oder so, sind wir vielleicht jetzt auch keine Typen für, aber ich kann das auch wiederum gut verstehen, dass wenn es da um eine Praxisgründung geht, dass das noch so mit dem Paket dabei ist, dass man das nach außen hin gerne raus natürlich präsentiert. Aber ist absolut, um bei dem Punkt zu bleiben, dann können wir den, glaube ich, auch abhaken. Logo sollte jetzt kein kein Bremspedal sein. Das würde ich auch hinten anstellen.
Absolut nicht. Und ich glaube, da muss man einfach die Chance ergreifen sein, sich dem potenziellen Kunden einfach auf eine sympathische Art und Weise zu präsentieren. Und die meisten Tierärzte haben ja den großen Vorteil, die arbeiten zum einen gerne mit Tieren und zum anderen auch gerne mit den Tierbesitzern. Und solche Leute müssen ja von Grund auf eine gewisse Sympathie haben. Und ob man sich selbst jetzt in einem Video darstellen will, das ist nicht jedermanns Sache. Ja, manche fühlen sich einfach unwohl. Aber allein dadurch, dass man ab und zu mal ein Bild von sich mit einem Tier oder mit einem Team oder sonst irgendwas postet, das gibt einem potenziellen Praxisbesucher einfach die Möglichkeit, das Team so ein bisschen kennenzulernen und vorab schon ein Gefühl dafür zu bekommen, was einen da erwartet.
Absolut, und auch nochmal zu sagen, also ich meine jetzt nochmal ganz kurz, das habe ich eben gesagt, wir sollten es abhaken mit dem Logo. Was mir nochmal eingefallen ist zum Thema Logo, es hat ja eigentlich, ne, so ein Logo soll ja einen Wiedererkennungswert haben in der großen breiten Angelegenheit, Öffentlichkeit mit dabei. Aber wenn wir doch ganz ehrlich sind, dann sind es doch gerade die Menschen und die Personen, mit denen sich so eine Tierarztpraxis identifiziert. Ja, dann sagt man doch nicht, ich gehe dahin, mit die so aussehen mit dem Logo XY, sondern ich gehe halt zur Tierärztin Müller-Meyer-Schmidt, ja, oder zum Tierarzt Dien und nicht jetzt irgendwie zu denen, die das coole Logo haben, mit dem Elch drinne oder mit dem Alpaka, ja.
Sehe ich auch so. Also da muss man, glaube ich, das Schöne ist ja, wenn man sich selbst präsentiert und sich selbst als Marke präsentiert, das ist ja das Gute. Wir sind ja alle auf unsere Art und Weise unique. Der eine hat mehr Humor, der eine hat eine tiefe Stimme, der andere hat eine interessante Lache. Und wenn man
du hast alles in einer Person.
Ja, genau. Ich bin auch Tierarzt seit deinem letzten Satz. Nee, aber ich glaube, da hat man einfach die Chance, sich auf eine tolle Art und Weise zu präsentieren und sich von der Anonymität der Google-Bewertung und was man da halt auf normal findet, einfach mal abzuheben und die Leute vielleicht mit irgendwas anderem zu catchen und dann vor allem eine Vertrauensbasis auch aufzubauen. Zu guter Letzt. Ja. Letzter Trend, Trend Nummer 10, wie könnte es anders sein? Marc, was ist unser letzter Trend?
Telemedizin, weil es auch unsere letzte Folge war.
Weil es auch unsere letzte Folge war und die sechste Folge, siebte Folge irgendwie war es auch. Und ich
die
glaube,
achte, du sagst immer die sechste, siebte, ich glaube es war die achte mit der
achte,
Kerstin von Pückler.
Sorry, die achte.
Und die achte und die 19, die mit der Videosprechstunde. Also wir haben schon ein paar
auch
Mal... haben wir schon das Thema Telemedizin wirklich beackert. Von daher, jetzt muss der Durchbruch kommen.
Ja, ich wage zu behaupten, dass wir es tatsächlich auch noch ein paar Mal beackern werden, weil es einfach so, so extrem spannend ist, dieses Thema. Nicht nur als Upselling-Potenzial für Tierärzte und Tierarztpraxen oder als neue Erwerbsquelle, sondern einfach, weil das für mich der nächste Schritt ist, um den Kunden, den bestehenden Kunden, noch glücklicher zu machen, weil es einfach in die Welt des heutigen Tierbesitzers oder des Tierbesitzers von morgen passt, da kurz mal per Video nachzufragen, hey, mein Hund hat am Bauch irgendwie so einen roten Fleck und da wächst, keine Ahnung, nicht mehr so viel Fell wie sonst, muss ich deswegen zum Tierarzt oder XYZ, ja.
Ja, und höchstwahrscheinlich noch Dinge, von denen wir uns jetzt noch gar nicht irgendwie träumen lassen, dass es so ist, ne? Also ich glaube, Google arbeitet ja gerade auch an so einem Diagnosetool, zwar für die Humanmedizin mit dabei und der Sprung dann irgendwann dort rüber, dass man da so ein paar, maßgebliche Symptome eingibt und dann direkt eine Verdachtsdiagnose bekommt, das würde in den nächsten Jahren irgendwie schon, denke ich, kommen. Und das eine ist dann überrascht zu sein oder sich auch ein bisschen darauf vorzubereiten oder wie wir es ja auch schon jetzt besprochen hatten, in der letzten Folge irgendwie auch dann das Zepter selber in die Hand zu nehmen und ein bisschen kreativ zu sein und gestalten.
Ja, absolut. Ist für mich, wenn man es vielleicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterbricht, also so einen revolutionären Bereich meiner Ansicht nach, aber wenn man es runterbricht, ist es einfach noch besserer Service, also noch besser, wie es die anderen vielleicht die eigenen Konkurrenten machen.
Ja, und das, ja, das bräuchte ich nicht sagen, ne? Angebot und Nachfrage. Ich meine, wenn es eine Nachfrage dafür gibt, sollte man das Angebot kreieren und dann wird man sehen, ob es das so ist. Aber ich bin da auch bei dir, dass wir Tierbesitzerinnen, Tierbesitzer haben und spätestens haben werden in Zukunft, die dafür affin sind.
Für mich, ich habe ja hier immer die Joker-Karte, ist ja immer meine Naivität, weil ich kein Tierarzt bin und auch nicht in der Branche aktiv sein werde. Aber für mich, wenn ich hören würde, angenommen, ich wäre jetzt in einer kleinen Ortschaft irgendwo in Deutschland und ich hätte jetzt die Möglichkeit, meinen Umsatz dadurch zu skalieren, dass ich nicht mehr Leute in meine Praxis holen muss, sondern irgendwie halt anders Ressourcen schaffe, um Leute über Video zu beraten und meinen Service dadurch deutschlandweit anzubieten. Also ich wäre einer der Ersten, die sich wahrscheinlich auf dieses Thema stürzen würden.
Ja, oder beides halt, ne? Also das heißt ja nicht, dass du nur
eins von beiden machen musst,
sondern auch beides machen könntest, ja, klar.
Ganz klar. Aber gut, es wird sicherlich auch Motivation geben, um das Ganze nicht zu machen. Jetzt losgelöst von den technischen Difficulties, die da natürlich erstmal gelöst werden müssen. Gibt es da noch irgendwelche anderen Gründe, die du da siehst, wo die Leute sagen, nee, das ist irgendwie, keine Ahnung, unethisch oder sonst irgendwas?
Nö, das glaube ich so weniger. Das werden wir als Community auch, glaube ich, hinkriegen, weil wir uns da ja auch, glaube ich, kritisch mit auseinandersetzen. Also Technik sicherlich ist so ein Punkt, weil da wird man Support irgendwie für brauchen, weil das lernen wir im Studium so überhaupt nicht. Und dann, ja, brauche ich dir auch nicht sagen, ne? Du machst ja auch eine Steuererklärung. Leben wir ja in einem Land, das sehr gerne reguliert. Und das ist jetzt bei der Tierärzteschaft nicht anders. Von der Bundestierärztekammer über die einzelnen Landestierärztekammern mit dabei. Ja, das sind halt so Dinge, die dann auch ein bisschen Zeit brauchen, inwieweit das dort anpasst. Und, glaube ich, die viel entscheidendere Frage, aber die hast du ja auch schon aufgeworfen, passt das zu mir, will ich das machen oder gehe ich auch bewusst davon weg? Ja, und sag halt, das ist so ein Bereich, den ich gar nicht machen will, sondern ich möchte das nur in der niedergelassenen Praxis halt machen, was ja auch völlig in Ordnung ist.
Ja, klar.
Und ich immer dafür plädiere, dass man aber dann irgendwie zu, ja, also da offen sein soll und die Kollegen, die das machen wollen, halt, nicht verurteilt und nicht verdammt.
Genau. Und das ist ja immer so ein bisschen das Schöne an einem freien Markt, ne? Also die Kunden werden einem schon recht schnell sagen, was sie haben wollen und was sie ganz gerne sehen würden, so im Praxisalltag. Aber ja, ich denke, da wird noch vieles auf uns zukommen. Sehr, sehr spannender Bereich. Um diese Folge jetzt einfach mal rund zu machen und mit dieser Folge gestärkt in das neue Jahr zu gehen. Also ich glaube, diese großen Plattformen, die wir mittlerweile haben, wir brauchen jetzt einfach nicht mehr darüber reden, ob jetzt Social Media ein Trend ist und ob Social Media bleibt. Diese Plattformen sind mittlerweile so ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags, dass die da bleiben werden und die sind auch etabliert und das ist auch ganz klar, dass das weiterhin so sein wird. Also da würde ich mich eher darauf fokussieren, wie ich in dieser Plattform mich so positionieren kann, dass ich da einfach ein gutes Gefühl habe und da eine replizierbare Quelle für Content-Produktion für mich finde, ja. Und alles andere würde ich jetzt einfach mal zweitrangig hinstellen, weil wenn es jetzt bald Landingpages auf Instagram gibt, dann würde ich mich jetzt nicht wundern, wenn irgendwann die erste Suche nicht mehr auf Google, sondern auf Instagram irgendwie geschieht, ja. Blöd gesagt. Was für mich natürlich extrem spannend ist und was ich schaue immer extrem gern in unseren Instagram-Feed, weil ich da jetzt einfach sehe, dass sich die Kollegen und Kolleginnen sich einfach mit Social Media angefreundet haben und einfach Lust haben, da kreativ zu werden. Und ich weiß natürlich, wie das ist, du weißt das auch, wenn man seinen ersten Podcast veröffentlicht, wenn man sein erstes Video gemacht hat, wenn man mal einen Beitrag gemacht hat, da hat man dann schon Lust, irgendwie mehr zu machen. Da hat man Lust, Gas zu geben und findet irgendwie Spaß an der Sache, oder?
Ja, weil wenn nicht, sollte man es auch sein lassen. Also
wenn nicht, sollte man es sein lassen.
Kann ich ja offen und ehrlich gestehen, auch wenn das vielleicht nicht immer rauskommt. Ich meine, ich habe jetzt auch bis Folge 28 gebraucht, um dir mal ein Kompliment in der Folge zu machen. Aber Weißt ja selber, ist ganz oft so, dass ich auch mal nach einer Folge, nicht nur mal, sondern häufiger anrufe und sage, hat echt mal richtig Bock gemacht und freue mich schon wieder auf die nächste Folge mit dabei. Und ich glaube, wenn man den Drive beibehält, dann ist das auch sehr, sehr leicht. Und auf der anderen Seite, klar, bin ich aber auch dann jemand, der sagt, offen ehrlich, wenn sich da jemand die ganze Zeit nur quält, dann soll er das
ja, ganz klar.
Bitte halt auch nicht tun, ja. Und gleichwohl bin ich mittlerweile der festen Überzeugung, wenn man da als Praxisklinik unterwegs ist, also ohne Social Media, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine gute Strategie ist.
Nee, seh ich auch so. Und Leute, das, was der Marc jetzt gerade gesagt hat, kommt von einer Person, die ersten 4 Folgen lang nicht die Folge abgehört hat, weil er seine eigene Stimme nicht hören wollte. Ja? Und mittlerweile macht es ihm Spaß. Und ich glaube, vielen anderen geht es genauso. Und ich, gerade wenn man Spaß hat und dann über Kreativität Inhalte generiert, dann stimmt die Intention. Und da passieren meistens dann auch wirklich gute Dinge. Ja? Und das sollte man, glaube ich, beibehalten. Und genauso wie man diesen Bereich Telemedizin sowohl als Chance, aber auch eben als Risiko nimmt. Ich glaube, dass solche Veränderungen halten ja im Endeffekt den Alltag auch spannend, weil sie immer, wenn irgendwas Neues dazukommt wie Social Media, dann ist das natürlich für viele eine Bedrohung, weil sie auch investieren müssen, sowohl Zeit wie für Technik und Co. Aber es ist auch immer eine Chance für die Kleinen, die vielleicht mit einem kleineren Marketingbudget unterwegs sind und auf einmal jetzt eine Möglichkeit haben, eine völlig neue Zielgruppe anzusprechen und abzuholen und denen zu signalisieren, hey, du suchst nach dieser neuen Möglichkeit, ich hab sie und kann sie gut vertreten. Also da muss man, glaube ich, einfach offensiv rangehen und so wie du gesagt hast, ein offenes Mindset haben und dann klappt das auch, wie alles andere im Leben. Man lernt ja auch Auto fahren und was weiß ich was, ja. Und das war ja am Anfang auch total schwer.
Absolut.
Marc, hättest du gedacht vor einem Jahr, dass wir weiter so fröhlich podcasten werden und 2020 tatsächlich durchziehen, Hand aufs Herz?
Nein, weil ich es genauso gemacht habe wie du und nicht viel nachgedacht. Nicht lange drüber nachgedacht, einfach gemacht. Aber ich war jetzt auch sogar heute nochmal überrascht, dass wir bei Folge 28 angekommen sind von dieser Idee heraus beim Bier in der Küche. Das aber ich freue mich. Ich freue mich über jede Folge, die wir gemacht haben, und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten, die kommen werden in 21.
Absolut, genauso hier. Also ich bin auch extrem happy und auch irgendwo extrem stolz. Nicht nur, dass wir diese Folgen auch tatsächlich durchziehen, neben diesem ganzen Workload, den wir beide im Alltag haben, sondern dass wir da auch mittlerweile echte, einfach gute Kontakte geknüpft haben mit Leuten, die total sympathisch sind und die vielleicht in einigen Folgen ein bisschen Inspiration gefunden haben. Umgekehrt ist es natürlich genauso. Wir sehen natürlich auch, wenn die Messlatten höher gelegt werden, und versuchen uns daran dann auch zu orientieren. Und ich glaube, das macht so eine gute Nischen-Community auch aus, ja, dass man da gegenseitig einfach Spaß hat miteinander. Also die Zeit, die wir da jetzt investiert haben, die würde ich jetzt nicht missen wollen. Und deswegen freue ich mich auch aufs nächste Jahr. Wer weiß, was da für tolle Folgen auf uns zukommen. Aber
Ja, du, mir wird es jetzt langsam auch schon unheimlich und zu harmonisch. Ja, ich muss da gleich nochmal irgendwie vielleicht ein reingrätschen.
Grätsch mal rein.
Aber ich hoffe, dass dieser Schwall an positiver Energie auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer überträgt oder übertragen wird, und dass die auch genug Energie haben, Gas geben, 21, und wir noch hoffentlich viel liefern können an Content. Von daher auch nochmal der Aufruf immer, gerne mit Vorschlägen für Folgen an uns herantreten, Rückfragen etc. Gerne in den Instagram-Account rein oder an kontakt@bestandsbuch-tiermedizin.de per E-Mail.
Und abonnieren nicht vergessen.
Sehr gut.
In diesem Sinne, kommt gut rein, bleibt gesund, Und wir freuen uns darauf, euch hoffentlich bald mal alle endlich live zu sehen.
Jawohl, macht's gut. Bis dahin.
Ciao.
Ciao, ciao.